Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Ein am ganzen Körper behaartes Mädchen wächst im Norwegen der 1910er Jahre auf und bringt es zur Mathematikprofessorin. Das Löwenmädchen, der Roman von Erik Fosnes Hansen, wurde auch verfilmt. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte der norwegische Autor Erik Fosnes Hansen über das Schreiben und seine Familie. Er spricht hervorragend Deutsch, 2 Jahre lang lebte er in Stuttgart, geboren ist er in New York.
Mein Vater arbeitete in New York für die norwegische Staatseisenbahn.
Okay.
Und er war deren Vertreter für das Reisebüro. Aha. Der damaligen Staatsbahn in New York und sollte in den 50er und 60er Jahren Eisenbahnreisen und Reisen generell in Norwegen an kapitalstärke amerikanische Touristen verkaufen.
Ein erfolgversprechendes Modell damals?
Damals jedenfalls, inzwischen
heute nicht mehr.
Nicht mehr, nein.
Ist klar. Sie sind dann mit den Eltern zurückgegangen nach Oslo,
ja.
Haben Schule gemacht, haben studiert und hatten wann den Punkt, wo für Sie klar war, ich werde ein freier Schriftsteller erstens und zweitens, ich werde ein erfolgreicher Schriftsteller?
Naja, das für das Letzte kann man sich natürlich entscheiden, aber man weiß ja nie, wie es geht. Aber das kam ziemlich früh mit dem Schreiben.
Ja.
Ich habe früh angefangen zu schreiben. Ich wollte das so, ich denke ab 13, 14 Jahren wollte ich eigentlich nur schreiben. Und es lag wohl auch daran, dass ich so gern las. Es ist meistens so, dass aus dem Lesen entsteht dann auch ein Bedürfnis zu schreiben. Und dann habe ich mit 20 erschien mein Erstlingswerk. Das war zur gleichen Zeit, als ich hier in Stuttgart wohnte.
Okay.
Da war ein Erfolg mit meinem ersten Buch Falkenturm los in Oslo und ich war hier. Ich musste dann fortdauernd zurückfahren, um in solchen Programmen wie in dieses Programm in Norwegen aufzutreten und so weiter.
Das heißt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt hatten Sie als Schriftsteller Erfolg, was ja sozusagen auch zum einen die Möglichkeit eröffnet, einen Lebensweg dann entsprechend zu gehen, auf der anderen Seite auch die Gefahr birgt, dass man wie Patrick Süskind beispielsweise dann sozusagen an dem eigenen frühen Erfolgswerk scheitert?
Ja, also das ist schon eine Gefahr und man wird auch leicht, denke ich, gelähmt irgendwie dadurch. Ja. Aber nun hat man ja dann keine Wahl irgendwie, wenn man es einmal so gemacht hat, dann muss man versuchen weiterzumachen.
Zusätzliches Privileg in Ihrem Fall, dass Sie große Zeitabstände haben zwischen dem Schreiben und dem Erscheinen der einzelnen Bücher und von daher auch die Möglichkeit hatten, immer sehr aufwendig zu recherchieren?
Also ich bin immer sehr genau mit den Recherchen und es ist ein Prozess, den ich sehr liebe, aber auch hasse, weil von den vielen Recherchen muss man natürlich 90% verwerfen oder wegwerfen, weil man es sehr einfach im Buch nicht benutzen kann.
So viel?
Ja, bis zu 90%, denke ich. 80, 90, ich habe da nicht nachgerechnet, nachgezählt. Aber ich bin dann eher ein langsam schreibender Autor auch, so dass es kann durchaus bei mir 7-8 Jahre dauern zwischen den Büchern, zu großen Sorgen und also meines Verlegers, der möchte gern, dass ich ein bisschen schneller schreibe. Aber da hat dann jeder sein eigenes Tempo, denke ich.
Maria, ihm schmeckt's nicht. Der erste Roman von Jan Weiler kam vor 10 Jahren als Verfilmung ins Kino. Und Jan Weiler schreibt unermüdlich weiter. Mein Leben als Mensch, das Pubertier und gerade den inzwischen 3. Krimi über Martin Kühn. Kühn hat Hunger. Das ist gleichzeitig eine Gesellschaftsstudie über einen mittelalten weißen Mann mit vielen Problemen. In SWR1 Leute im Gespräch mit Wolfgang Heim hat Jan Weiler erzählt, wie schnell er seinen ersten Roman Maria, ihm schmeckt's nicht runtergeschrieben hat, nämlich in 10 Tagen.
Das geht, indem man vorher weiß, was man schreibt. Wenn man sich natürlich hinsetzt und sich dann erstmal alles ausdenken muss, dann wird es ganz schön zäh mit den 10 Tagen. Aber wenn man vorher schon viel darüber nachgedacht hat und das so einigermaßen im Kopf hat mit dem Plot und so, dann schaffe ich tatsächlich so bis zu 20, 25 Seiten am Tag.
Ja, wobei ich auch gelesen habe, Sie sind jemand, der im Kopf Texte formuliert und sie dann abspeichert und dann hinterher nur noch runterschreiben muss.
Genau, also das Schreiben selber, das Tippen ist so ein physischer Prozess, wo das eben so aus dem Kopf abfließt. Aber wie gesagt, ich muss vorher wissen, was ich mache, sonst komme ich zu nichts.
Okay, die schillerndste Figur in diesem Buch war ihr Schwiegervater, der, glaube ich, in Natura jetzt auch Anfang des Jahres verstorben ist. Wie hat der auf das Buch reagiert?
Der fand's lustig. Der hat's nie gelesen. Das war ihm zu viel Arbeit. Also außerdem dachte er, ich kenne ja die Geschichten schon, war ja dabei. Und alles, was ich dazu erfunden habe, hat er sich damals einfach als biografisch angeeignet. Ne? Da ist natürlich viel erfunden. Und wenn ihn dann irgendwann später Leute gefragt haben, stimmt das eigentlich alles? Hat er immer gesagt, ja, stimmt alles.
Ne? Okay.
Aber dabei wusste er gar nicht, wovon die reden, weil er es nicht gelesen hat. Und das gehörte so dazu bei ihm.
Also das Buch war erstmal ein großer Erfolg, ist dann erfolgreich auch verfilmt worden. Ich weiß gar nicht, hat der Schwiegervater den Film dann gesehen?
Den hat er gesehen.
Und wie fand er sich dargestellt?
Er fand sich super. Vor allen Dingen war er damals natürlich irre stolz darauf, dass er von Lino Banfi gespielt wurde, den man in Deutschland nicht so auf der Rechnung hat, aber das ist in Italien ein großer Volksschauspieler. Das ist so ein bisschen wie Willy Milovic in Deutschland in den 70ern. Da war er natürlich schon sehr stolz.
Wie war es denn für Sie, als dieses Buch dann auch verfilmt wurde? Weil man hat ja da nicht mehr die absolute Kontrolle, wie man sie hat, wenn man als Schriftsteller nur das Buch zu verantworten hat.
Die muss man abgeben, diese Kontrolle. Das ist auch nicht leicht. Man muss irgendwann akzeptieren, die Leute, die den Film machen, haben ein anderes Bild als man selber und so. Und es kommen dann immer hinterher Leser und Leserinnen, die sagen, naja, der Film war ja ganz schön, aber das Buch war viel besser.
Andersrum?
Ja, vielleicht, ja, selten. Okay. Seltener. Und das muss man akzeptieren. Jeder hat seinen eigenen Film im Kopf und das, was dann ins Kino kommt, ist halt eine von 1 Million Möglichkeiten, damit umzugehen.
Waren Sie in die Dreharbeiten involviert?
Hab zugeschaut. Also ich habe das Drehbuch mitgeschrieben. Am Set ist übrigens langweilig. Also das dauert ewig, bis das eingerichtet ist und dann gibt's eine Probe und dann wird gefilmt und dann sind das ja immer nur kurze Sequenzen und dann wird wieder umgebaut und dann sitzt man rum und isst und so. Das ist ganz schön langweilig.
Wie war das dann, als Sie das erste Mal den Film am Stück gesehen haben?
Das war schön, weil Christian damals unheimlich viele Sachen gespielt hat, die ja wirklich passiert ist. Und dann sieht man, dann spiegelt er das so und das war schon sehr, sehr unheimlich, aber unheimlich schön.
Mit dem Bell Table hatte Sebastian Herkner vor 8 Jahren seinen Durchbruch. Ein Tisch, auf dem ein Metallkörper auf einer mundgeblasenen Form aufliegt. Er wurde damals als bester Newcomer ausgezeichnet und in diesem Jahr zeichnete ihn die wichtigste Lifestyle-Messe Frankreichs als Designer des Jahres aus. Am Mittwoch erzählte Sebastian Herkner in SWR1 Leute, der aus Neunkirchen bei Bad Mergentheim stammt und in Offenbach sein eigenes Designstudio betreibt, wer seine Vorbilder sind.
Ja, Vorbilder sind für mich ja wirklich die vielen tollen Handwerker, mit denen ich zusammenarbeite. Die geben mir natürlich wahnsinnig viel Inspiration. Und das Tolle ist ja wirklich, hinter die Kulissen schauen zu können, wie auch heute hier im Studio. Also das bereichert natürlich wahnsinnig. Und zu entdecken bei den Handwerkern, was ist typisch für deren Arbeit, wie machen sie es. Und ich kenne vielleicht 10, 12 verschiedene Glasmanufakturen, aber jeder arbeitet doch unterschiedlich und spezifisch. Und das ist eine wahnsinnige Inspiration für meine Arbeit.
Aber was genau gucken Sie sich da ab? Haben Sie etwas, was Sie konkret benennen können?
Ach, das sind Herstellungstechniken, wie ein Objekt produziert wird oder wie es vielleicht auch mal produziert wurde. Also toll ist natürlich auch ins Archiv zu gehen und zu schauen, wie in 20er, 30er Jahren Formen entwickelt wurden, gestaltet wurden. Das kann man dann vielleicht übersetzen, nutzen. Aber es gibt natürlich auch auf Messen spannende Produkte oder auf Flohmärkten, wo ein Detail an einem Stuhl clever raffiniert gelöst wurde, das man vielleicht nutzen kann für eine Leuchte. Also ich denke, das Wichtigste ist, neugierig zu sein, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und zu sammeln und zu speichern. Und dann später ist natürlich der eigene Instinkt, die Intuition, das eigene Vertrauen, das zu übersetzen in ein neues Produkt.
Sie sind also ein permanenter Beobachter.
Ja.
Stresst das auch manchmal?
Ach, vielleicht stresst es vielleicht manchmal die Augen. Also eine Messe ist natürlich schon anstrengend. Aber es ist natürlich wahnsinnig toll, die Welt entdecken zu können. Das ist natürlich ein Privileg, so reisen zu können und in Kulturen eintauchen zu können und wirklich so als Jäger und Sammler unterwegs zu sein. Und es sind ja wahnsinnig tolle Dinge, die man so sammelt, Erfahrungen und Eindrücke. Ich finde das wahnsinnig bereichernd.
Das Bauhaus feiert 100. Geburtstag. Für viele sind gerade die schlichten und klaren Formen eine Inspiration gewesen. Für Sie auch?
Ach, man muss das Bauhaus ja in einem ganz anderen Kontext sehen. Bauhaus kam so nach dem Biedermeier. Biedermeier war verspielter, dekorativer. Das Bauhaus hat wirklich einen der größten Schritte gemacht, sicherlich in der Designgeschichte, hin zur Industrialisierung, Stahlraummöbel, die Architektur reduzierter. Da kam auch die Hygienepolitik dazu. Das Bauhaus beeinflusst natürlich die Designlehre heutzutage sehr stark, aber sicherlich auch die Arbeitsweise. Dennoch sind wir natürlich 100 Jahre später, wir haben neue Materialien, neue Fertigungstechniken.
Aber es sind ja viele Klassiker, die ja auch heute noch produziert werden.
Das auf jeden Fall, aber das war sicherlich damals den Designern gar nicht so klar, dass es ein Klassiker wird. Das ist natürlich auch immer so eine schwierige Aufgabe, wenn der Auftraggeber sagt, mach uns einen Klassiker. Sowas kann man natürlich nicht steuern oder irgendwie, das steht nirgends in einem Buch. Das entwickelt sich über die Zeit.
Sebastian Hergner wurde von der wichtigsten Lifestyle-Messe Frankreichs als Designer des Jahres ausgezeichnet. Schon vor 8 Jahren erhielt er den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland als bester Newcomer. Am Mittwoch berät das Bundeskabinett über das Klimapaket und Sebastian Hergner sagt den SWR1 Leute, inwiefern das Thema Nachhaltigkeit die Designszene prägt.
Ich denke, dass es schon, Trend ist immer ein schwieriges Wort bei Design, aber dass es eine Zeitgeist, eine Strömung gibt aktuell wirklich, sehr stark drüber nachzudenken. Und das ist auch die Aufgabe von uns als Designer, aber genauso von den Medien zu kommunizieren, anders zu konsumieren, anders einzukaufen, bedachter einzukaufen, vielleicht auch lokaler einzukaufen, wie wir es schon machen auf dem Wochenmarkt und zu wissen, wo kommt etwas her. Mir ist es wahnsinnig wichtig, wirklich die Hersteller zu besuchen vor Ort in Italien, in Deutschland, wo auch immer und zu sehen, wie produzieren die, bekommen sie ihre Ressourcen aus dem Umfeld oder wird es gar importiert aus dem ganzen Land. Neulich war ich bei einem Hersteller in China, mit dem ich eine neue Kooperation eingehe. Und die haben immer ihren Marmor aus Italien importiert. Und dann habe ich gefragt, ja, habt ihr kein Marmor in China? Über WeChat wurde schnell kommuniziert, waren innerhalb von 2 Minuten Bilder von Marmor aus China da. Und die waren wunderschön. Habe ich gesagt, komm, lass ein Projekt machen mit dem hiesigen Marmor, anstatt das hin und her zu schiffen.
Und gleichzeitig können solche gesetzlichen Beschlüsse zum Klima auch als Bevormundung verstanden werden. Der Mittelstand fürchtet beispielsweise den deutschen Sonderweg beim Klima. Fürchten Sie den auch?
Natürlich muss man einen gemeinsamen Nenner stets finden und kommunizieren, aber es ist sicherlich wichtig, da natürlich Akzente prinzipiell zu setzen. Und sicherlich sind die aktuell vielleicht noch zu abgemildert, wie ich gestern erfahren habe. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir darüber nachdenken und natürlich auch unser Leben verändern. Und wir brauchen wieder eine gesunde Balance. Die haben wir durch das Digitale sicherlich verloren, dass wir zum Teil durch unser Second Life, Instagram und so weiter fast cyborgmäßig in dieser anderen Welt leben und das Analoge komplett vergessen. Die Kommunikation mit Freunden vernachlässigen. Und ich denke, das ist in vielen Dingen brauchen wir diese Balance. Auch die Materialität im wahren Leben. Deswegen gibt es natürlich den Trend zu echten Produkten, einem Holztisch, einem Samtsofa, weil wir natürlich in unserem beruflichen Leben immer mehr das Echte verlieren und wesentlich digitaler arbeiten.
Wie kann so eine Balance erreicht werden, beispielsweise beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Klima, was gerade auch einen Hype erfährt?
Ich denke, das ist Kommunikation ganz stark, aber natürlich das auch aufzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Wir leben natürlich in einer wahnsinnig getriebenen Konsumwelt. Es werden stetig neue Produkte präsentiert auf den Messen. Da ist natürlich immer der Drang da. Aber letztendlich ist es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, das sind jetzt Produkte, die haben die Qualität, die überdauern den Benutzer an sich. So wie es früher auch war, da wurden Produkte vererbt. Und so ist es auch bei uns zu Hause. Wir haben eigene Produkte, wir haben Produkte von den Großeltern zu Hause. Und die erzählen so viele Geschichten. Und das Wichtige ist ja bei Produkten, die man lange hat, man entwickelt eine Beziehung, man steckt einen Mehrwert hinein, Erinnerung.
Wie entsteht unser Denken und Handeln im Gehirn? Das herauszufinden ist das Spezialgebiet von Uno Güntekin. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Im Leutegespräch mit Wolfgang Heim am Donnerstag erzählte Uno Güntekin, was wir über das menschliche Gehirn noch nicht wissen.
Die größten blinden Flecken sind, wie genau es funktioniert im Detail. Mhm. Wie diese Milliarden von Zellen eigentlich miteinander reden, ohne dass Chaos entsteht. Mhm. Das ist so eine von den vielen wirklich noch sehr unverstandenen Fragen.
Es gibt nun Leute, die beispielsweise Kinder etwa nach einem furchtbar traumatischen Erlebnis komplett abspalten. Gibt es dafür eine Erklärung?
Ja, also zumindest Teilerklärung. Wir wissen, dass unter sehr großem Stress ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet wird, das Nervenzellen schädigen kann. Und wenn in einer bestimmten Hirnstruktur namens Hippocampus die Zellen besonders aktiv sind, die diese Situation gerade verarbeiten und dieses Stresshormon dazukommt, können diese Zellen schwer geschädigt werden oder sogar sterben. Mhm. Und das bedeutet, dass gerade diese Erinnerungsspur isoliert verloren geht oder sich nicht ankoppeln kann an den Rest. Und dadurch entsteht dann so eine Fragmentierung der Erinnerung, was traumatische Folgen haben kann, weil sie sind von uniformierten Männern gefoltert worden, sie sind sicher in Deutschland, sie begegnen einem Polizisten uniformiert, der ist aber absolut sicher, aber sie können es nicht einbetten in die Situation, uniformiert, aber hier bin ich sicher. Und dann kommt das Trauma zurück, sie haben Panik.
Was macht man da? Was kann man da machen therapeutisch?
Therapeutisch kann man verschiedene Dinge versuchen. Man kann versuchen, die zerbrochenen Teile wieder zusammenzufügen. Da gibt es auch Erfolge in dieser Therapie. Man kann aber auch versuchen, ganz isoliert dieses einzelne Trauma, dieses einzelne Symbol des Schreckens zu konfrontieren, den Patienten damit. So lange, bis die Angst erlöscht ist, weil nichts mehr passiert.
Wenn infolge einer solchen Abspaltung die Menschen ein ganz normales Leben führen können, mit anderen Worten, die Schrecken der Vergangenheit fürs aktuelle Leben keine Rolle spielen, ist es dann nicht am sinnvollsten, alles so zu lassen, wie es ist?
Naja, weil sie können nicht verhindern, dass bestimmte Insignien, Symbole des Schreckens ja irgendwo auftauchen. Sie können ja nicht den deutschen Polizisten verbieten, jemals den Weg dieses Menschen zu kreuzen.
Klar.
Also insofern, das ist fast unmöglich.
Es gibt Menschen, die einen kompletten Gedächtnisverlust erleiden, nach einem Unfall beispielsweise. Weiß man, warum das passieren kann?
Man kann es zumindest erahnen. Der komplette Gedächtnisverlust ist ja meist ein biografischer. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und wie ich hierher gekommen bin. Aber ich weiß nach wie vor noch, was die Hauptstadt von Italien ist. Mhm. Dieses biografische Gedächtnis scheint auch von diesem Hippocampus, den ich gerade erwähnte, abzuhängen. Und Schädigungen des Hippocampus führen dazu, dass ich an die Information, die ich eigentlich noch habe, nicht mehr in der richtigen Reihenfolge der Sequenz drankomme. Und schon ist die Biografie weg, denn die Biografie ist eine Geschichte.
Was passiert in unserem Kopf? Wie entsteht unser Denken? Was passiert, wenn wir Angst haben oder wenn wir uns freuen? Onno Güntekin ist Professor für Biopsychologie. Er hat in San Diego, Paris und Konstanz gearbeitet, bevor der Ruf auf Biopsychologie in Bochum kam. Genau dieses Forschungsfeld ist sein Spezialgebiet. Mit 4 Jahren erkrankte er in der Türkei an Kinderlähmung. Und die Folgen dauern bis heute an. Er hat darüber im Leutegespräch mit Wolfgang Heim am Donnerstag berichtet.
Also ich bin Rollstuhlfahrer. Und in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Also die Lähmungen sind nicht nur an den Beinen, sondern auch teilweise am Rumpf und an den Armen. Aber das bedeutet natürlich erstens natürlich nicht das Ende des Lebens, aber auch nicht das Ende des aktiven Lebens. Ich fahre Auto, ich fliege sehr viel in der Gegend rum, ich bin viel unterwegs. Das heißt, man muss immer vorher ein bisschen planen, wo es hingeht. Aber dann ist die Welt doch ziemlich offen. Also ich werde niemals auf den Mount Everest klettern. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich auch ohne die Polio nicht getan. Ja. Aber unterhalb des Mount Everest gibt es wenig Schranken.
Also Sie haben auf der anderen Seite einen tollen Job, Sie haben eine tolle Familie, Sie haben eine Frau, Sie haben 2 erwachsene Kinder, aus denen was geworden ist. Mit anderen Worten, Frage, sind Sie ein glücklicher Mensch?
Absolut.
Ja?
Absolut. Alles, was ich mir gewünscht habe, ist passiert.
Und wissenschaftlich ist es auch so gekommen, wie Sie es sich vorgestellt haben?
Ich habe meinen Traumjob. Ich würde dafür bezahlen, da arbeiten zu dürfen. Das sagen Sie aber bitte nicht meinem Chef. Es ist einfach super. Ich bin umgeben von jungen, intelligenten Leuten. Darf die Dinge bearbeiten, die mich interessieren, auf die Art und Weise, die mich interessiert. International, eng vernetzt. Was wünscht man sich mehr?
Ist die Türkei oder ist Deutschland Ihre Heimat? Oder haben
Beides.
Sie 2 Heimatländer?
Ich habe 2 Heimatländer. Ich bin ein reicher Mensch. 2 Länder, die ich beide liebe, die sehr unterschiedlich sind. Und immer wenn ich in Deutschland bin, muss ich die Türkei erklären. Und wenn ich in der Türkei bin, muss ich Deutschland erklären und ich tue es gerne.
Wie erklären Sie aktuell Ihren deutschen Freunden, was aktuell in der Türkei passiert?
Das ist immer sehr schwierig, weil es gibt immer etwas, das sehr typisch ist für jedes Land in Bezug auf andere Länder. Man nimmt die andere Nation als homogen wahr. Und sich selbst als heterogen. Ja, bei uns gibt es die AfD, aber es gibt dann auch die Linke, dann gibt es die SPD und so weiter. Wir sind ja sehr verschieden, aber die Türken sind alle gleich. Und die Türken denken über die Deutschen natürlich ganz genauso. Die Deutschen sind alle gleich. Und was Merkel sagt, denken alle Deutschen, was dieser sagt und so weiter.
Darf ich einen kleinen Einwand machen?
Klar.
Also die Türkei wird bei vielen von uns Deutschen durchaus als zerrissenes Land wahrgenommen mit Erdogan und seinen Leuten auf der einen Seite und den vielen, die er beispielsweise auch Wissenschaftskollegen absolut von ihnen ins Gefängnis hat werfen lassen.
Da haben Sie absolut recht. Diese Dichotomie, also diese Aufteilung, wird in Deutschland wahrgenommen und sie ist auch wahr. Sie ist tatsächlich wahr. Insofern ist das, diese Homogenisierung an der Stelle wirklich falsch gewählt von mir. Und da hoffe ich, das hoffen meine Freunde und wir alle, endet die Phase von Erdogan mit den letzten Wahlen. In Istanbul hat sie ihren Beginn genommen. Und es beginnt hoffentlich dann eine neue Zeit. Denn im Kern überlebt die Demokratie noch in der Türkei. Und sie wird auch die Zukunft schaffen. Da bin ich sehr optimistisch.
Wolf-Dieter Storl ist Ethnobotaniker und Kulturanthropologe. Er lebt seit 30 Jahren in den Allgäuer Bergen. Er hatte Stationen in Nepal und Indien und ist in den Wäldern von Ohio aufgewachsen. Am Freitag war Wolf-Dieter Storl zu Gast in SWR1 Leute und er sagt zur Diskussion um Pestizide in der Landwirtschaft:
Insekten sind keine Feinde, so hat man sie einmal gedacht. Es ist so, dass die Pflanzen brauchen diese Insekten, brauchen die Raupen, die an ihnen fressen. Das ist wie ein nach außen gerichtetes Drüsensystem. Die brauchen die Ausscheidungen. Und die Pflanzen können bis zu 18, also es gibt Studien, bis zu 18% ihrer Masse geben sie gerne. Und dann entwickeln sie oft so Stoffe, die Insekten, wo es den Insekten dann nicht mehr schmeckt. Also es ist ein viel klügeres System als wie unsere Vorstellung von Feind oder.
Ja, aber dennoch würden Ihnen viele Landwirte sicherlich widersprechen, die den Fokus auf der Ernte haben und natürlich auch einen großen Ertrag erwirtschaften wollen.
Ja, klar. Das ist, es braucht einen ganz neuen Ansatz. Und zwar braucht es mehr Menschen, die sich mit dem Land beschäftigen. Es ist arbeitsaufwendiger, eine gute Landwirtschaft zu haben. Aber man kann ziemlich gut ohne Gifte wirtschaften. Ich kenne das, weil ich mich lange mit der biodynamischen Landwirtschaft befasst habe.
Aber auch in der biodynamischen Landwirtschaft, in der Ökolandwirtschaft werden Biopestizide dann eingesetzt. Aber auch die können der Umwelt Schaden, beispielsweise das Kupfer.
Tja, also ich kenne Landwirtschaften, wo man das auch nicht braucht. Man muss halt die biologischen Prozesse gut kennen. Bei uns in der Kommune, das hat 150 Leute haben davon gelebt, da waren die ganzen Bohnen befallen von schwarzen Blattläusen. Und ich dachte, ja, die müssen wir wegsprühen. Der Gärtner sagte, hey, halt mal, nicht hier so auf amerikanische Art erst schießen und dann fragen. Und er überlegte, ich dachte, er muss irgendwie verrückt sein. Der murmelt da rum und überlegt, er hat überlegt, wie war das Wetter, wie war die Düngung im letzten Jahr, was und so weiter. Und dann sagt er, wir machen nichts, denn in 2 Tagen werden die weg sein. Und er hat dann Brennnesseljauche gegeben, um die Pflanzen zu kräftigen. Ich dachte, das ist ja total verrückt. Ich habe doch Biologie studiert. Was sagt er da? Er hatte recht.
Herr Stoll, was bei Ihnen rauszuhören ist, Sie haben da ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in die Natur. Wodurch ist das entstanden bei Ihnen?
Ich glaube, durch den Umgang mit der Natur ist das tiefe Vertrauen. Ich sehe es auch vor der Feuerwehrwache in München, eine große Feuerwehrwache, alles platt gemacht, asphaltiert, damit die gut raus können. Und was kommt daraus? Ein ganz zartes Löwenzahnblättchen kommt aus dem Asphalt heraus. Das ist die Kraft der Natur. Wie hat die Kraft, sich da durchzusprengen? Ich sehe immer wieder die Selbstheilkräfte, die Regenerationskräfte in der Natur. Zum Beispiel in Steinbrüchen oder ich war in der Lausitz, da wurde ja die Braunkohle gebaggert. Dauert nicht lange, da kommen schon die ersten Pionierbäumchen und dann sind schon wieder Frösche da und dann wächst ein natürlicher Wald heran, der übrigens in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dort gerodet wurde, damit die Bäume schön in Reihe und Glied, wie man sich ausgedacht hat, wachsen.
Schamane aus dem Allgäu wird Wolf-Dieter Storl genannt. Der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker lebt auf einem Einödhof in den Allgäuer Bergen und hat viel von indigenen Völkern und den Überlieferungen europäischer Bauern gelernt. In SWR1 Leute am Freitag sagte er, wie er zu der Bezeichnung Schamane steht.
Schamane, ja, ich bin vielleicht Experte in dem Schamanismus, also dem Begriff Das habe ich auch gelehrt an der Uni als Kulturanthropologe und Ethnologe. Und da kommt man, wenn man mit den Naturvölkern, besonders den Sibiriern und Indianern zu tun hat, dann kommt man immer auf das Schamanische. Und deswegen kenne ich das und habe Schamanen gekannt und kenne ihre Techniken. Aber ich würde mich nie als Schamane selber bezeichnen.
Wie würden Sie das denn beschreiben, was ein Schamane macht?
Ja, das ist so die Aufgabe in den traditionellen Völkern von denjenigen, die am tiefsten und am weitesten in die feinen ätherischen Dimensionen hineinspüren. Und die werden oft berufen dann von den Ahnen oder von den Göttern, dass sie dann Vermittler sind. Es sind Vermittler zwischen der, was wir Anderswelt nennen, ist keine andere Welt, ist nur die weitere Dimension. Und sie sind dann Vermittler. Und sie versuchen dann so Harmonie und wieder, dass das Leben wieder gut geht, versuchen sie hineinzubringen. Aber das ist nicht leicht. Schamane setzt sich dann mit allen möglichen schwierigen Sachen auseinander. Das ist überhaupt nicht leicht. Keiner will Schamane werden bei den Naturvölkern. Das oft liegt da eine schwere Krankheit zugrunde, die, wo der Mensch einfach nicht mehr weiter kann, wo das Latein am Ende ist und wo dann die anderen Dimensionen durchbrechen. Und die Einweihung zum Schamanen ist manchmal so schwierig, die überleben das gar nicht, die Einweihungskrankheit. Deswegen, wenn ich heute so viele Schamanen da herumrennen sehe, mit Federn im Hut und ein bisschen Trommeln, das ist nett. Und vielleicht gute Psychotherapie, aber im Grunde genommen wenig, hat es wenig zu tun.
Ja, es wird ja auch vielfach kritisch hinterfragt. Sie sind Wissenschaftler, Sie sind Kulturanthropologe, Sie sind Ethnobotaniker. Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich bin da auch skeptisch. Das ist auch eine Kulturerscheinung, dass die vielen Schamanen oder Hexen oder was, die heutzutage in bestimmten Kreisen herumschwirren. Für mich bedeutet das eigentlich, es deutet darauf hin auf eine seelische Hungersnot. Also wir haben die Verbindung zu den feineren Dimensionen verloren. Wir wissen wirklich nicht, wo der Mensch hingeht, wenn er stirbt zum Beispiel.
Haben wir noch nie gewusst.
Doch, ein bisschen. Das wissen die Schamanen ein bisschen. Denn sie haben Techniken, Totenbegleitungsrituale, um mit den Toten zu gehen. Das hatten wir auch. Da gab es die dreitägige Totenwache. Da haben die Leute auch ein bisschen Holundertee getrunken, weil der Holunder hat zu tun mit der Frau Holle und sie ist die, das ist vorchristlich, die alte Göttin, die die Seelen aufnimmt. Und da saßen die Leute 3 Tage, oft haben sie auch nichts gegessen oder wenig, und sind dann im Geist, also in der Meditation, haben sie die Verstorbenen begleitet. Und die Verstorbenen konnten noch letzte Dinge sagen.
Eins gehört. SWR 1.